Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. In Fukushima sucht ein Roboter nach winzigen Mengen geschmolzenem Brennstoff in einem der Reaktoren. Was es damit genau auf sich hat, dazu später mehr. Genau wie zu der Frage, ob Extremwetter wie die Flutkatastrophe in Libyen vor einem Jahr sich immer schneller zuspitzen. Jetzt aber erstmal zu den Nachwirkungen der Katastrophe, die uns wohl in den letzten Jahren am meisten beschäftigt hat, nämlich Corona. Und schon seit längerem ist klar, vor allem bei Kindern und Jugendlichen gab es in der Pandemie und auch danach deutlich mehr psychische Erkrankungen, etwa Depressionen oder Angststörungen. Eine neue Studie scheint nun auch ein körperliches Symptom dafür gefunden zu haben, nämlich in der Gehirnentwicklung von Jugendlichen. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat die Einzelheiten dazu. Volkert, was hat das Team denn rausgefunden?
Ja, die Hirnforscherin und Lernspezialistin Patricia Kuhl und ihre Kollegen wollten eigentlich die Gehirnentwicklung von 130 Kindern und Jugendlichen im Scanner verfolgen. Das Projekt wurde dann allerdings von Corona aus der Bahn geworfen und das Team hat die Zielrichtung verändert. Statt die natürliche Gehirnentwicklung individuell über viele Jahre zu verfolgen, verglich es die Daten von zwei Zeitpunkten, nämlich 2018, vor der Pandemie, mit denen von 2021, also nach diversen Lockdowns. Ergebnis? Die Gehirnentwicklung hatte sich während Corona beschleunigt, und zwar insbesondere bei Mädchen.
Wie sieht man das denn, dass sich die Gehirnentwicklung beschleunigt?
Ja, also während der Pubertät, da nimmt die Dicke der Hirnrinde ab. Das ist kein Zeichen für Probleme, sondern im Gegenteil ein Reifungsprozess. Unnütze Nervenverbindungen werden entfernt. Das Gehirn arbeitet dann effektiver. Aus den Daten von 2018 ließ sich der typische Verlauf dieses Prozesses ableiten. Nach der Pandemie lief der bei Mädchen um gut 4 Jahre schneller ab. Also das ist wirklich ein deutlicher Effekt. Und bei Jungen waren es immerhin noch knapp 1,5 Jahre schneller.
Aber eine schnellere Gehirnentwicklung, das klingt jetzt ja erstmal gut. Aber die psychologischen Studien von Jugendlichen in der Pandemie, die sprechen ja doch eine andere Sprache. Wie geht das jetzt zusammen?
Also eine schnellere Gehirnentwicklung ist tatsächlich nicht wirklich positiv. Aus früheren Studien ist bekannt, dass das eine Reaktion auf Stress sein kann. Normalerweise verläuft die Hirnreifung langsam, sorgfältig, aber in einer unsicheren Umgebung, da kann es sinnvoll sein, möglichst früh unabhängig und handlungsfähig zu werden. Deshalb verlaufen die biologischen Prozesse der Hirnreifung dann vielleicht schneller. Das aber gilt dann als Risikofaktor für psychische Probleme. Insbesondere Mädchen seien laut der Studie gefährdet. Die Kinder und Jugendlichen würden Unterstützung benötigen, schreiben die Forscherinnen.
Aber wie ist denn jetzt die Studie von den Forscherinnen einzuschätzen?
Also es gab schon vorher 2 Studien mit Hirnscannern, die zeigen, dass in der Corona-Pandemie die Hirnreifung sich wirklich verändert hat. Allerdings waren da die Effekte viel kleiner und es gab nicht diese auffälligen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Mehrere unabhängige Forscherinnen und Forscher aus den Neurowissenschaftlern, die haben darauf verwiesen, dass es ja auch sehr große individuelle Unterschiede in der Hirnentwicklung gibt. Und die Studie, die neue Studie, sei eigentlich zu klein, um das wirklich abzudecken. Von daher war nicht ganz klar, wie ungewöhnlich die beobachteten Effekte der Pandemie tatsächlich sind. Gerade die Geschlechtsunterschiede ließen sich vielleicht auch durch die frühere Pubertät bei Mädchen erklären. Vor allem habe die Studie weder die tatsächlichen Lockdown-Erfahrungen der Teilnehmerinnen abgefragt, noch mögliche psychische Probleme. Also ob es hier wirklich die beschleunigte Hirnreifung die Ursache von späteren Depressionen oder Angststörungen ist, das lässt sich kaum beurteilen. Auf der anderen Seite steht ja außer Frage, gerade Kinder und Jugendliche haben unter den Lockdowns gelitten. Der DAK Kinder- und Jugendreport zeigt zum Beispiel, verglichen mit 2019 erkrankten 2022 Jugendliche fast 1,5-mal so häufig an Depressionen, an Angststörungen, an Essstörungen. Und zwar insbesondere Mädchen. Das passt jetzt erstmal zu den Befunden aus Seattle. 2023 ist die Häufung dieser Krankheiten wieder etwas zurückgegangen, liegt aber immer noch höher als vor Corona. Also ob sich da wirklich langfristige Probleme entwickelt haben, wie die Forscherinnen aus Seattle jetzt prognostizieren, lässt sich noch nicht wirklich abschätzen.
Das sagt Volkert Wildermuth. Und das Gespräch, das haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Meerestemperaturen wie zu Hause in der Badewanne, Hitzewellen, Waldbrände und Überschwemmungen. Ja, so lauten viele der Schlagzeilen, die in den letzten Jahren aus dem Mittelmeerraum kommen. Der Klimawandel, der schlägt hier scheinbar besonders stark zu. Der traurige Höhepunkt begann dann genau heute vor einem Jahr. Sturmtief Daniel sorgte für Rekordregenfälle, erst in Griechenland, dann in Libyen, wo schwere Überschwemmungen weit über 10.000 Menschen getötet haben. Eine aktuelle Studie aus der Fachzeitschrift Nature Geoscience, die lässt jetzt befürchten, dass sich solche Wetterextreme viel schneller zuspitzen könnten. Und das nicht nur rund um das Mittelmeer. Volker Marasek berichtet.
Bleibt es bei unzureichenden Anstrengungen im Klimaschutz, kommen auf 2/3 der Weltbevölkerung Wetterextreme zu, die sich rasch zuspitzen und noch stärker werden. Vor allem die Tropen und Subtropen müssten sowohl mit Hitzewellen als auch mit Niederschlägen rechnen, die bisher gekannte Ausmaße deutlich übertreffen könnten. Das schließt den Mittelmeerraum mit ein. Dieses ungemütliche Szenario entwirft die neue Studie aus dem norwegischen Zentrum für Klimaforschung in Oslo. Carly Isles hat sie geleitet, eine britische Geowissenschaftlerin.
Das alles stützt sich auf Simulationen mit mehreren globalen Klimamodellen für die Zeit bis 2040. Viele Studien haben untersucht, wie stark Wetterextreme in Zukunft werden könnten. Wir dagegen wollten wissen, wie schnell sie stärker werden. Wenn sich Dinge rasch verändern, ist es nämlich schwieriger, damit umzugehen. Die Gesellschaft hat dann weniger Zeit, sich darauf einzustellen. Und tatsächlich zeigen unsere Modellsimulationen, Wetterextreme werden sich über die nächsten 20 Jahre viel schneller verändern als bisher.
Große Teile von Ostasien und Afrika, dazu der Norden Südamerikas und der schon erwähnte Mittelmeerraum. Das sind die Hotspots der Studie in einer Welt, in der die Treibhausgasemissionen auch bis 2040 nicht zurückgehen. Das Business-as-usual-Szenario also.
In den nächsten 20 Jahren sehen wir dort einen Trend, der um mehr als 2 Standardabweichungen über dem liegt, was normal wäre, ohne Klimawandel. Das bedeutet, es drohen Wetterextreme, wie es sie wahrscheinlich noch nie vorher gegeben hat. Womöglich haben wir diese beispiellose Entwicklung in einigen Fällen schon angestoßen.
Ein solcher Fall könnte sich vor genau einem Jahr abgespielt haben. Damals fiel am Mittelmeer sintflutartiger Regen, eine ganze Woche lang. Zunächst in Spanien, dann vor allem in Griechenland und schließlich in Libyen, wo Staudämme durch das Unwetter brachen und über 11.000 Menschen starben, die weitaus meisten in der Hafenstadt Darna. Als Klimaforscherin am Imperial College in London hat Mariam Zacharia die Ereignisse nachträglich untersucht im Projekt World Weather Attribution. Demnach waren insbesondere die Regenmengen in Libyen extrem und weit außerhalb aller bisherigen Beobachtungen.
In Libyen hatten wir es nach unseren Berechnungen mit einem Ereignis zu tun, wie es statistisch gesehen nur alle 600 Jahre vorkommt, auch unter heutigen Bedingungen. Durch den Klimawandel ist die Wahrscheinlichkeit für solche Niederschläge heute aber 50 Mal höher und ohne ihn wären sie nur halb so stark ausgefallen.
Für Carly Isles passt dieses Ereignis aus dem Vorjahr gut ins Bild von Wetterextremen, die immer schneller an Stärke gewinnen und das auch am Mittelmeer. Die neue Studie enthält aber auch ein optimistisches Szenario mit Treibhausgasemissionen, die bis 2040 immer stärker sinken. Dann, so das Ergebnis, müssen nur 2 Weltregionen damit rechnen, dass Hitzewellen und Extremregen außerordentlich schnell und kräftig zunehmen. Die arabische Halbinsel und der indische Subkontinent.
In dem Szenario mit niedrigen Emissionen sind es nur 20% der Weltbevölkerung, die erleben, dass Hitze und Starkregen für sie ungewöhnlich schnell stärker werden. Wenn wir die Emissionen von Klimagasen senken, zahlt sich das also schon in den nächsten 20 Jahren aus.
Am Ende warnt die britische Forscherin noch, auch außerhalb der Tropen und Subtropen werden sich Wetterextreme schneller zuspitzen als bisher gewohnt, nur nicht ganz so kräftig.
So also eine Folge des Klimawandels. Um diesen Effekt abzumildern, ist klar, wir müssen viele Sektoren klimaneutral bekommen. Ein Hoffnungsträger dabei ist die Geothermie, also etwa ein Fernwärmenetz betreiben, in dem man Flüssigkeiten tausende Meter tief aus der Erde holt. Denn dort hat sie die Hitze im Inneren unseres Planeten aufgewärmt. Was man aber klar sagen muss, mit Geothermie hat man in Deutschland noch recht wenig Erfahrungen. Und Dinge, die können natürlich auch schiefgehen. So wollten die Hamburger Energiewerke eigentlich heißes Wasser aus 3 Kilometern Tiefe fördern. Doch das war dann doch nicht so einfach wie gedacht. Warum? Das weiß Frank Rotelüschen.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Wir befinden uns am Schlengendeich in Hamburg-Wilhelmsburg und stehen mitten auf dem Geothermieplatz, auf dem Platz, wo wir die Wärme aus der Erde holen wollen.
Es ist eher ein trister Ort, an dem sich Thomas Tim Säwecke eingefunden hat. Ein zubetonierter Platz am Rand des Hamburger Hafens, 1,5 Fußballfelder groß und weitgehend leer, abgesehen von einem Industriecontainer und einigen aufgereihten Stahlröhren. Und 2 Bohrlöchern, verschlossen durch Metallflansche. Was wäre, wenn eine Glasmurmel in so ein Bohrloch kullert?
Dann würde die bei 450 Meter ungefähr auf die Wasseroberfläche im Rohr treffen und würde dann anschließend bis auf den Grund bis auf 1300 Meter runterfallen und würde dann unten in unserem Filterelement zu liegen kommen, ne, mit dem wir das Wasser, was wir hier hochholen, filtern.
Das Wasser in 1300 Metern Tiefe hat etwa 48 Grad Celsius, aufgeheizt durch das heiße Innere unseres Planeten. Säwecke und seine Leute von den Hamburger Energiewerken wollen es durch das eine Bohrloch an die Oberfläche pumpen und ihm Wärme entziehen, um damit ein Wärmenetz in Wilhelmsburg zu betreiben. Das abgekühlte Wasser soll dann durch das zweite Bohrloch wieder nach unten gepumpt werden, ein geschlossener Kreislauf. 2022 starteten die Bohrungen, unterstützt durch öffentliche Millionenförderung. Allerdings sollten sie nicht nur 1300 Meter tief gehen, sondern gut 3 Kilometer. Geologische Untersuchungen hatten nahegelegt, dass es dort eine Sandsteinschicht mit deutlich wärmerem Wasser gibt, die man anzapfen könnte.
Wir wollten mal auf 130 Grad heißes Wasser kommen. Damit hätte sich jede Heiztemperatur auch direkt erzielen lassen, die man in den Wohnungsquartieren benötigt. Aber es ist dann anders gekommen.
Als 6 Monate später das erste der beiden Löcher gebohrt war, zeigte sich, aus 3 Kilometern Tiefe ließ sich viel zu wenig Wasser fördern, um ein Fernwärmenetz zu betreiben.
Wir haben dann einfach nicht die Mächtigkeiten, also das heißt Schichtdicken, gefunden. Und die Förderfähigkeit dieser Sandsteine war eben auch nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Es gab lange Gesichter. Auf der einen Seite waren wir enttäuscht, dass wir das in der Tiefe nicht gefunden haben. Und auf der anderen Seite waren wir froh, dass wir für Hamburg trotzdem einen Lösungshorizont aufgetan haben.
Damit meint Säwecke eben jene geologische Schicht in 1300 Metern Tiefe. Aus ihr lässt sich ausreichend Wasser fördern, doch es ist eben nur 48 Grad warm. Und das reicht nicht, um ein konventionelles Fernwärmenetz zu betreiben.
Wir müssen ungefähr auf 80 bis 85 Grad kommen. Das wird mit Wärmepumpen und mit ökologischem Strom erfolgen.
Säwecke zeigt auf dem Platz hinter den Bohrlöchern. Damit das Hamburger Geothermieprojekt doch noch ein Erfolg wird, soll hier nächstes Jahr ein Heizhaus gebaut werden mit einer Großwärmepumpe, Leistung 6 Megawatt. Angetrieben durch Ökostrom soll sie das 48 Grad warme Tiefenwasser auf die erforderlichen 80 Grad aufheizen. Ein neues Konzept also, was die Sache jedoch teurer macht. Denn eine Großwärmepumpe dieser Leistungsklasse kostet typischerweise einige Millionen Euro.
Die Wärmepumpen waren dort nicht eingeplant bisher. Der Fördermittelgeber wird aber tatsächlich sich auch daran beteiligen, um die Wärme hier letztendlich verfügbar zu machen. Und ich muss sagen, es ist einfach alternativlos, das im Augenblick zu tun.
Wenigstens ließ sich ein Teil dieser Zusatzkosten aus Projektmitteln finanzieren. Denn weil das zweite Bohrloch nicht mehr 3000 Meter tief in den Grund getrieben wurde, sondern nur noch 1300 Meter, wurden Kosten eingespart. Dennoch, Kritiker monieren, die Hamburger Energiewerke hätten das Projekt als Erfolg verkauft, statt einzuräumen, dass sich die Erwartungen nicht erfüllt haben. Das sieht Thomas Tim Säwecke anders.
Es gehört im Projektgeschäft dazu, dass man auch mal Erkenntnisse sammeln muss. Genau das hat sich ja hier bewährt. Und insofern bin ich guter Dinge, dass wir jetzt eine geothermische Option für Hamburg geschaffen haben.
Die Lehre lautet, in dieser Region dürfte es wenig sinnvoll sein, in großen Tiefen nach heißem Wasser zu suchen. Offenbar spielt hier die Geologie nicht mit. Stattdessen könnte es sich lohnen, es künftig in mittleren Tiefen zu versuchen, so die Hoffnung.
Meine Erwartung wäre, dass wir mitteltief weitermachen und das Thema tiefe Geothermie für Hamburg erstmal abgeschlossen ist. Weil die mitteltiefe Geothermie sich herausgestellt hat als das bessere Medium. Weil man mit größerer Sicherheit vorhersagen kann, die Fündigkeit, und weil man auch weniger tief bohren muss. Und weniger tief bohren heißt weniger Investitionskosten.
Was dann die Mehrkosten für die zusätzlichen Wärmepumpen ausgleichen soll. Und für Neubaugebiete mit gut isolierten Gebäuden wären Wärmepumpen wohl auch gar nicht nötig. Hier könnten Niedertemperaturwärmenetze zum Einsatz kommen und für die wäre das Wasser aus mittleren Tiefen warm genug.
Ein Beitrag von Frank Rothelüschen war das. Es war der zweitschlimmste Unfall in der Geschichte der zivilen Kernenergie. Ein Tsunami hat vor 13 Jahren Teile des Kernkraftwerks Fukushima zerstört und löste in drei laufenden Reaktoren Kernschmelzen aus. Seit Jahren laufen schon die Aufräumarbeiten und nun hat dort ein neues Experiment begonnen. Man will 3 Gramm geschmolzenen Brennstoff aus den Trümmern des zweiten Blocks des Kernkraftwerks bergen. Warum und wie das gehen soll, darüber kann ich jetzt mit meiner Kollegin Dagmar Röhrlich sprechen. Dagmar, worum geht es?
Es geht um das sogenannte, schönes Wort kommt jetzt, Pilot-Extraktionsoperation.
Ist auch ein schwieriges Wort.
Ja, da geht es halt darum, dass man diese 3 Gramm Brennstofftrümmer irgendwie rauskriegen will. Brennstofftrümmer, das ist, wenn jetzt halt der Brennstoff, die Hüllrohre, Steuerstäbe und was sonst noch alles geschmolzen ist und sich da wieder verfestigt hat. Und da möchte man jetzt eine Probe rausnehmen. Ausgewählt hat man dafür Block 2, denn der ist noch der übersichtlichste, um es mal so zu sagen. Er ist nicht explodiert. Und von daher geht man davon aus, dass man da am besten klarkommt. TEPCO glaubt, dass am Boden des Reaktordruckbehälters in Block 2 die größte Trümmermenge ist, aber dass halt auch in diesem Sicherheitsbehälter außen drumherum diese Trümmerreste untergekommen sind. Und die will man jetzt beproben.
Aber diese 3 Gramm, das ist ja jetzt wirklich nicht viel.
Aber vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass nach Schätzungen eines Forschungsinstituts 880 Tonnen Brennelemente in 3 Reaktoren liegen. Aber jetzt muss man erstmal rauskriegen, wie funktioniert das überhaupt? Wie kann ich da überhaupt rankommen? Und außerdem soll diese Probe dann erstmal Hinweise darauf liefern, wie sind die Bedingungen und was kann ich alles an meinem Verfahren noch optimieren?
Wie läuft denn dieses Experiment jetzt ab?
Also man hat da eine Teleskopvorrichtung mit einem Greifwerkzeug am Ende. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie bei so einem ferngesteuerten Tiefseeroboter. Nur dass dieser ferngesteuerte Arm halt 22 Meter weit ausgefahren werden kann. Und am Ende dieses Arms ist dann, wenn man in diesen Sicherheitsbehälter reingekommen ist und über dieser Stelle ist, wo man die Probe nehmen will, kann man dieses Greifwerkzeug ablassen. Sieht dann aus wie ein Kran, der irgendwas nach unten ablässt. Und dann hofft man, ein Trümmerstück rauszuholen.
Das hört sich jetzt eigentlich erstmal einfach an.
Mal sehen, ob das funktioniert. Das werden wir dann bald wissen. Aber schon die Vorarbeiten waren ganz kompliziert. Im April 2023 hatte man erstmal an diese Öffnung in den Sicherheitsbehälter, die man nutzen will, einen Isolationsbehälter vorsetzen müssen, damit halt nichts an Radioaktivität rausdringen kann. Im vergangenen Oktober hat man diese Luke dann geöffnet. Die war total verstopft. Da musste man erstmal schauen, dass man reinkommt. Und im Februar, März hat man 2 Mini-Drohnen und so eine Art Schlangenroboter reingelassen. Die haben dann erstmal geschaut, wie sieht's da jetzt genau aus. Und jetzt eben Teleskoparm samt Greifvorrichtung. Und das ist der zweite Versuch. Der erste musste abgebrochen werden, einfach weil der Arm nicht richtig installiert werden konnte. Und die Strahlung wäre sonst zu hoch gewesen. Ja, und jetzt hofft man, dass in 2 Wochen dann die Probe raus ist und die wird dann weiter untersucht.
Ja, sag noch kurz, wie soll es dann weitergehen?
Also man hat noch keinen Plan, wie die 880 Tonnen jetzt genau geborgen werden sollen. Da sucht man jetzt die Daten. Man wollte in Block 2 beginnen, aber das hat man jetzt auch schon, man ist auch schon längst überfällig. Wenn man jetzt mit dem richtigen Bergen irgendwann einmal beginnt, 2030 sind im Moment die Schätzungen, dann wird das Ganze im Metallbehälter kommen und dann am Standort zwischengelagert werden. Und dann schaut man, wie man weiter damit vorgeht. 30 bis 40 Jahre, denkt die Regierung, hofft die Regierung, wird es dauern.
Informationen von Dagmar Röhrlich waren das. Und damit kommen wir zu den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Michael Stang.
Bakterien und Pilzsporen können von Luftströmungen in die Erdatmosphäre getragen werden und bleiben dort lebensfähig. Das berichtet ein Team aus Barcelona im Fachblatt PNAS. Die Forschenden hatten in Japan in 1000 bis 3000 Metern Höhe Luftproben genommen und sie mit Proben verglichen, die in Bodennähe gesammelt wurden. Anschließende DNA-Analysen zeigten eine große Vielfalt an Mikroben, darunter über 250 Pilzarten, mehr als 300 Bakteriengattungen und mehrere menschliche Krankheitserreger. Im Labor zeigte sich, dass einige Mikroben lebensfähig waren, darunter mehrere multiresistente Stämme. Wetterbedingungen und chemische Rückstände der Luft zeigen, dass die beprobte Luftmasse wahrscheinlich über einem Gebiet in China in etwa 2000 Kilometern Entfernung entstanden war. Demnach können Aerosole in der Atmosphäre reisen und Krankheitserreger und Antibiotikaresistenzgene über weite Entfernungen verbreiten.
Polaris Dawn ist gestartet.
Die Mission des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ist heute mit einer Falcon 9-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ins Weltall gestartet. Die vier Astronauten an Bord sollen sich bis zu 1400 Kilometer weit von der Erde entfernen. Damit handelt es sich um die größte Entfernung von Menschen zur Erde seit den letzten Apollo-Missionen zum Mond in den 1970er Jahren. Während der Mission jetzt soll es in etwa 700 Kilometern Höhe einen Außeneinsatz geben, bei dem ein neuer Weltraumanzug getestet werden soll.
Ein mathematischer Beweis klärt eine alte Frage.
Bislang war unklar, wie viele Satelliten es braucht, um ein präzises GPS-Signal zu erstellen. Denn die lokale Uhr eines GPS-Empfängers ist in der Regel keine Atomuhr. Geht sie etwa eine Millionstel Sekunde falsch, entsteht bei der Positionsbestimmung eine Ungenauigkeit von mindestens 300 Metern. Dies kann ausgeglichen werden, indem alle eintreffenden Satellitensignale einen mitgelieferten Zeitstempel erhalten und mit derselben Abweichung verrechnet werden. Um die Abweichung zu ermitteln, muss das System jedoch die Signale mehrerer Satelliten vergleichen. Wie viele es dazu mindestens bedarf, hat ein deutsch-niederländisches Team berechnet. Demnach sind mindestens 5 Satelliten für eine präzise Navigation per GPS nötig, heißt es im Fachblatt Advances in Applied Mathematics.
Gefressen werden muss kein Todesurteil sein.
Das gilt zumindest für japanische Aale, denn diese kennen einen Weg, um dem Magen eines Raubfisches zu entkommen. Denn mit ihrer dünnen Schwanzspitze voraus können sie sich zurück in die Speiseröhre schlängeln und von dort weiter rückwärts durch die Kiemen in die Freiheit gelangen. Diese spektakuläre Flucht konnten Forschende der Universität Nagasaki mit Video-Röntgenaufnahmen dokumentieren. Ihre Studie erscheint im Fachblatt Current Biology.
Forschende erzeugen eindimensionales Gas.
Physiker der Universität Bonn haben Lichtteilchen derart manipuliert, dass sie ein eindimensionales Gas bilden. In diesem Zustand reagieren die Photonen anders als normalerweise. Dieses eindimensionales Lichtgas ermöglichte erstmals die Überprüfung theoretischer Vorhersagen, heißt es im Fachblatt Nature Physics.
Rinde stören Zebras doch nicht.
Im Masai Mara Nationalreservat in Kenia gibt es seit Jahrzehnten Streit, denn die lokale Bevölkerung, die Masai, wurde durch die Gründung vertrieben. Die Rinderhirten lassen dennoch ihr Vieh im Schutzgebiet weiden. Ob und welchen Einfluss dies auf die Pflanzenfresser wie Zebras oder Gnus hat, deren Bestand zurückgegangen ist, hat ein internationales Forschungsteam analysiert. Das Ergebnis: Die Rinder stören die Zebras nicht.
Sternzeit, 10. September. Die kleine Hafenstation für die Umlaufbahn. Bis Ende nächsten Jahres möchte das US-Unternehmen VAST eine Raumstation in die Erdumlaufbahn schicken. Das Modul heißt Haven 1. Es soll der erste Hafen der Firma im Weltraum werden. Die möglichst robuste und preiswerte Station wird ein 10 Meter langer Zylinder mit 4 Metern Durchmesser. Er kann mit einer Falcon 9 Rakete des Unternehmens SpaceX starten. An einem Ende befindet sich der Andockstutzen für die Crew Dragon-Kapseln, am anderen ein großes Fenster. Haven 1 soll voll ausgestattet ins All starten, sodass keine Versorgungsflüge notwendig sind. Die Crews könnten gleich nach dem ersten Andocken loslegen. 4 Personen können sich bis zu einen Monat lang im Modul aufhalten. 4 solche Reisen sind möglich. Die Dragon-Kapsel bleibt während des Aufenthalts der Menschen aktiv und unterstützt die Station bei Sauerstoff- und Temperaturregelung. Das Unternehmen VAST, der Name bedeutet gewaltig, will in wenigen Monaten mit dem Bau beginnen. Haven 1 noch nächstes Jahr zu starten sei ambitioniert, aber möglich, heißt es. Sollte das Modul tatsächlich so bald um die Erde kreisen, wäre VAST der Konkurrenz weit voraus. Die NASA hat vor 3 Jahren 4 Unternehmensgruppen mit einer Anschubfinanzierung versorgt, um in den nächsten Jahren private Raumstationen ins All zu schicken. VAST gab es damals noch nicht. Die Firma will sich bei der nächsten Runde um NASA-Geld bewerben. Dann, so hofft man, muss man keine Projektzeichnungen einreichen, sondern punktet mit echter Technik im Weltall.
Ein kleiner Hafen für die Umlaufbahn. Mit dieser Sternzeit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Abend.